Migration ist ja der menschliche Normalzustand. Das muss man ja auch sehen. Es ist ja viel normaler, unterwegs zu sein, als nicht unterwegs zu sein, mal in der Menschheitsgeschichte gesehen. Ja.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Christian Conradi. Ich bin Podcast-Produzent und Moderator. Heute hört ihr eine Sonderfolge der Notaufnahme, und zwar den Mitschnitt einer sehr spannenden Veranstaltung von Ärzte ohne Grenzen vom 19. März 2024 im Berliner Holzmarkt. Ohne Handy durch die Sahara, so heißt die Veranstaltung, und der Titel spielt darauf an, dass Handys für Menschen auf der Flucht eines der wichtigsten Hilfsmittel sind und gleichzeitig auch regelmäßig von Grenzpolizei und kriminellen Banden weggenommen werden. Die Gästinnen der Veranstaltung sprechen darüber, wie MigrantInnen es trotzdem schaffen, die Sahara zu durchqueren. Es wird auch gezeigt, wie medizinische Nothilfe von Ärzte ohne Grenzen entlang der gesamten Fluchtroute aussieht und wie sich europäische Interessen auf die Grenzpolitik afrikanischer Länder auswirken. Die Gäste sind die Journalistin Özge İnan und die Migrationsexpertin Marie von Manteuffel. Der Projektkoordinator Romuald Kalö aus dem Niger berichtet zudem über die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen in der Grenzregion zu Algerien. Moderiert wurde die Veranstaltung von Anna Doshime. Und einige von euch wissen es bestimmt, Anna hat diesen Podcast hier vor mir mit Christian Katzer moderiert. Von daher freue ich mich besonders, dass wir sie jetzt wieder hier in der Notaufnahme hören können. Und jetzt aber, wie angekündigt, der Mitschnitt der Veranstaltung, den ihr übrigens in voller Länge auf dem YouTube-Kanal von Ärzte ohne Grenzen auch sehen könnt. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Der Talk beginnt mit einem Video, das zeigt, wie Menschen das Seenotrettungsschiff von Ärzte ohne Grenzen, die Geo Barents, verlassen und von Mitarbeitenden der Hilfsorganisation verabschiedet werden.
Bye. Take care, okay? What's the sign about?
Take care with your kids. There you go.
Ja, das Video, was wir gerade gesehen haben, das ist sozusagen das Ende der Geschichte. Hier unterscheidet sich auch Ärzte ohne Grenzen von anderen, von reinen Seenotrettungsorganisationen sozusagen. Denn Ärzte ohne Grenzen behandelt die Menschen entlang der gesamten Route und nicht erst auf dem Schiff. Das ist ein ganz wesentliches Merkmal. Dazu fällt mir ein Zitat ein von der nigerianischen Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie. Sie sagt, "The single story creates stereotypes and the problem with stereotypes is not that they are untrue, but that they're incomplete. They make one story become the only story." Und darum soll es auch heute gehen und überhaupt auch in der Arbeit von Ärzte ohne Grenzen. Wir wollen mehrere Geschichten erzählen. Wir wollen weg von reinen Zahlen, von reinen Schlagzeilen, so wie auch der Diskurs hier in Deutschland geführt wird, darauf werden wir später noch zu sprechen kommen. Wir wollen die Geschichten der Menschen erleb- und nahbar machen. Und ich selbst habe eine familiäre Fluchterfahrung, nicht nach Deutschland, wie das manchmal fälschlicherweise angenommen wird, sondern innerhalb von Afrika. Also meine Familie, wir haben den Genozid in Ruanda überlebt und sind dann zunächst nach Uganda, also in das direkte Nachbarland, geflohen und nicht den Weg nach Deutschland, wie das oft angenommen wird. Dazu werde ich aber gleich noch kommen. Und jetzt freue ich mich aber erstmal, diese Gäste auf die Bühne zu bitten, nämlich Özge İnan und Marie von Manteuffel. Riesenapplaus. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Für diejenigen, die beiden nicht kennen, möchte ich sie einmal kurz vorstellen. Özge İnan hat in Berlin Jura studiert und währenddessen begann sie eine Kolumne für die Seenotrettungsorganisation Mission Lifeline zu schreiben. Es folgten Stationen beim ZDF-Magazin Royal und im Investigativressort der Süddeutschen Zeitung. Ihr Roman, Natürlich kann man hier nicht leben, ist letztes Jahr im Piper Verlag erschienen. Ist bei mir im Bücherschrank. Mein Sohn hat heute das Cover abgerissen. Das wollte ich dir noch sagen. Jetzt sage ich das vor allen Leuten. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Aber mit ihren Kolumnen und ihren Social-Media-Inhalten ist sie eine der wichtigsten Stimmen zu den Themen Flucht, Verteilungsfragen und Geschlechtergerechtigkeit geworden. Ich folge ihr schon im Internet und wenn ihr das nicht tut, solltet ihr das auf jeden Fall machen. Das steht hier nicht drauf, das sage ich einfach mal so. Schön, dass du hier bist, liebe Özge.
Vielen Dank für die Einladung.
Marie von Manteuffel ist Expertin für Flucht und Migration und arbeitet in der politischen Abteilung von Ärzte ohne Grenzen. Zusätzlich zu ihrer Tätigkeit in Berlin war sie als Humanitarian Affairs Officer in Libyen im Einsatz. Wir haben beide schon öfter das Vergnügen gehabt im Podcast Notaufnahme und miteinander gesprochen. Ich habe immer sehr viel von Marie gelernt und on-air und auch vor allem off-air sehr viele niedrigschwellige Fragen gestellt, die sie immer sehr großzügig beantwortet hat. Ich hoffe, dass es heute auch dazu kommt. Heute auch endlich live und in Farbe. Ich glaube, wir haben immer so Remote-Aufnahmen gemacht, ne?
Einmal
in echt?
Moria war persönlich.
Ah, okay.
Aber siehste? Es ist 2020.
Ja, das ist alles, also 2020 auch nicht 4 Jahre her für mich. Das ist irgendwie so alles ein Brei, aber darum geht's heute nicht. Herzlich willkommen, liebe Marie. Schön, dass du hier bist. Ich habe ja vorhin gesagt, dass wir die Geschichten der Menschen, die Fluchtwagen sozusagen nahbar und erlebbar machen wollen. Und das ist auch wichtig für Ärzte ohne Grenzen, aber für mich auch. Und ich denke auch, spreche ich dann wahrscheinlich auch fürs Panel, dass wir Betroffene selbst sprechen lassen wollen und selbst zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir werden jetzt Audioaufnahmen hören mit Stimmen von Betroffenen zu ihren ganz individuellen Gründen für die Flucht.
My name is Aliyu Haidar. I'm from Nigeria.
Mein Name ist Aliyu Haidar. Ich komme aus Nigeria, aus dem Bundesstaat Adamawa. Ich bin 18 Jahre alt. Ich hatte beschlossen, das Land zu verlassen. Boko Haram entführt Menschen in Nigeria. Einer meiner Onkel wurde entführt. Als wir nicht genug Geld hatten, um ihn freizukaufen, haben sie meinen Onkel getötet. Als ich wegging, ließ ich meine Mutter in Nigeria zurück. Das Einzige, was ich mir wünsche, ist, meine Mutter eines Tages wiederzusehen. Hoffentlich sehe ich sie wieder.
That's why I say let me plan to leave Nigeria.
Moi je suis camerounaise. Je m'appelle Ndomo.
Ich komme aus Kamerun und heiße Dekrichel. Ich bin vor einer Zwangsheirat geflüchtet. Mein Ex-Mann war kein guter Mann. Er hat mich jeden Tag geschlagen und er hat auch viel getrunken. Als ich zum zweiten Mal schwanger war, hat er mich schwer misshandelt. Ich kam ins Krankenhaus. Ich war ohnmächtig, kam erst im Krankenhaus wieder zu mir und hatte mein Kind verloren. Meine Jugendfreundin kam mich besuchen. Sie sagte, wenn du etwas Gutes für dich willst, musst du weg hier. Wenn du nicht gehst, wirst du eines Tages dein Leben verlieren. Ich hatte Angst zu sterben.
J'avais peur de mourir, il fallait que je parte.
Ich verließ Ghana im Jahr 2021. Ein Kommilitone hatte mir gesagt, dass er mir helfen würde, Geld für mein Studium zu finden. Er lebt in Libyen und ich habe ihn kontaktiert. Er sagte, ich solle nach Libyen kommen. Er würde mir helfen, Geld zu verdienen.
Mein Name ist Christelle. Ich bin 36 Jahre alt und komme aus Kamerun. Es gibt eine Gruppe, die sich Boko Haram nennt. Sie stammt aus dem Norden Nigerias und greift seit 2013 auch Orte in Kamerun an. Man nennt sie die Abschneider. Auch uns haben sie den Weg abgeschnitten. Eines Tages haben sie die Straße blockiert. Die Menschen in den Autos wurden getötet, die Fahrzeuge angezündet und die Frauen entführt. Ich war eine von ihnen.
Wir haben gerade von Haidar, von Dekrichel und Kofi gehört. Die Gründe für eine Flucht, wie wir gerade gehört haben, sind ja sehr vielfältig. Özge, was kannst du uns dazu sagen, warum sich Menschen dazu entscheiden, ihre gewohnte Umgebung und ihr Zuhause zu verlassen?
Du sagst, es ist total vielfältig. Wir haben jetzt ein paar Beispiele gehört. Mir ist immer wichtig zu betonen oder auch den Leuten halt klarzumachen, es ist nicht immer dieses um sein Leben rennen irgendwie, ich fliehe jetzt wirklich akut vor Bombardement, vor solchen Terrorgruppen oder sowas, das gibt es auch, und aber es gibt eben auch zum Beispiel die russischen Männer, die gerade nach Deutschland kommen, weil sie Angst haben, zum Krieg eingezogen zu werden. Oder es gibt die politische Flucht, ja, also aus der Türkei kommen gerade ganz viele Leute, die einfach in diesem System unter Erdogan keine Zukunft für sich sehen. Oder es gibt natürlich auch einfach so die Perspektivlosigkeit. Da muss nicht mal irgendwie so eine akute Gefahrensituation sein, sondern es gibt zum Beispiel aus Osteuropa ganz viele Leute, die halt hierher kommen, einfach weil es in ihren Ländern nicht die Möglichkeiten für sie gibt, auf die Art und Weise zu arbeiten, wie sie es gerne hätten, oder weil sie für ihre Kinder sich eine bessere Bildung wünschen oder sowas. Also wirklich eine Vielfalt. Es gibt auch so ganz private Gründe. Also meine Mutter ist zum Beispiel deswegen gekommen, weil sie eine Schwester hatte, die eine Behinderung hatte, und meine Großeltern haben dann halt entschieden, okay, da sind jetzt die Therapie- und Bildungsmöglichkeiten in Deutschland irgendwie besser, dann gehen wir nach Deutschland. Und das ist eben ganz wichtig, dass man sich klar macht, wir haben nicht, okay, der Flüchtling ist jetzt diese Person und hat diesen Hintergrund und braucht das und das, sondern die Bedürfnisse sind dann auch anders.
Hast du das Gefühl, dass diese Gründe auch ein bisschen, wir werden noch auf die Wahrnehmung hier und den gesellschaftlichen Diskurs in Deutschland zu sprechen kommen, aber hast du das Gefühl, dass die Gründe und die unterschiedlichen die unterschiedlichen Gründe der Flucht sozusagen immer gegeneinander ausgespielt werden. Also dass so eine Hierarchie aufgemacht wird, was sind legitime Fluchtgründe und was sind eben keine legitimen Fluchtgründe.
Absolut. Also das passiert ja nicht nur versteckt oder so, sondern das wird ja auch ganz offen dann immer kommuniziert. Also es gibt dann so die Wirtschaftsflucht, die sogenannte, als wäre nicht irgendwie eine bessere Arbeitsperspektive, Bildungsperspektive, was ja halt dann die wirtschaftliche Komponente ist, als wäre das nicht ein Grund, irgendwo anders hinzugehen und als würde das nicht auch die ganze Zeit passieren, zum Beispiel aus Deutschland in Richtung USA oder so, wo es dann irgendwie ganz normal angesehen wird oder auch innerhalb der EU, weil wir EU-Bürger ja sowieso was Besseres sind und uns bewegen dürfen, wie wir wollen innerhalb der EU. Die Ironie kommt hoffentlich rüber. Und total, also dass dann irgendwie, also dass man vor Krieg flieht, bekommt man noch irgendwie verargumentiert, weil das dann noch irgendwie in die Köpfe reingeht, dass jetzt, wenn ich bombardiert werde, ich vielleicht dann die Flucht antreten werde. Aber genau, also da ist dann, also Perspektiven hier zu haben, die man in seiner Heimat nicht hat, dass das ein Grund sein könnte, das wird eben nicht wirklich akzeptiert.
Wie kann man das denn schaffen, frage ich mich, weil das, was du gerade angeführt hast, es stimmt ja, also es ist ja total normal, in Anführungszeichen, dass innerhalb der EU oder eben in Richtung Amerika, dass es gang und gäbe ist, dass Leute sozusagen ihr Glück neu versuchen. Es gibt eine Sendung, die heißt Goodbye Deutschland, die sich ausschließlich damit auseinandersetzt. Und da ist es irgendwie legitim. Wie kann man das denn irgendwie vermitteln? Also wie kann man diese fehlende Empathie sozusagen ausgleichen, die im Hinblick auf andere Fluchtursachen, die jetzt sozusagen nicht kriegsbedingt sind, ich weiß nicht, wie mein Satz zu Ende geht, aber ihr seid mitgekommen, ne?
Ja,
wie kann man
diese
Empathie ausgleichen?
Ich glaube, das ist immer ganz nützlich, diesen Vergleich tatsächlich anzustellen. Vielleicht ist auch der historische Vergleich ganz nützlich, irgendwie zu sagen, Migration ist ja der menschliche Normalzustand. Das muss man ja auch sehen. Es ist ja viel, also wenn Normalität jetzt in Zahlen gemessen wird, dann ist es ja viel normaler, unterwegs zu sein, als nicht unterwegs zu sein, mal in der Menschheitsgeschichte gesehen. Ja. Und das kommt mir auch ein bisschen zu kurz im Diskurs, aber auf den Diskurs kommen wir auch noch.
Genau. Zu sprechen, ne? Mir fällt da immer auf, dass es auch schon so sprachlich so Unterscheidungen gibt, ne? So Expats und also für die gleiche Sache, die gleiche Mechanik gibt es dann nochmal irgendwie so Unterscheidungen. Ich möchte aber ganz kurz, weil wir jetzt die ganze Zeit über Fluchtrouten und Bewegungen sprechen, möchte ich nochmal so eine geografische Einordnung vornehmen. Wir werden jetzt auf der Karte schauen, über welchen Teil der Erde wir denn eigentlich heute sprechen. Und vielleicht ist es auch wichtig, ich habe es ja vorhin angerissen, dass meine Familie auch eben innerhalb Afrikas sozusagen erstmal geflohen ist. 70% der Menschen auf der Flucht leben in Nachbarländern ihres Herkunftslandes. Also es ist nicht so, wie einige CDU-Vorsitzende uns weismachen wollen, dass die Leute direkt auf direktem Wege für die Zahnarztleistung nach Deutschland kommen, sondern es wird sich viel vorher erstmal so bewegt, zum Beispiel Türkei, wenn man aus Syrien kommt, oder Iran, wenn man aus Afghanistan kommt, Kolumbien, wenn man aus Venezuela kommt. Das sind so aktuell die drei größten Aufnahmeländer. Vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen an dieser Stelle ist, wir zeigen heute eine Fluchtroute und das heißt aber nicht, dass alle Menschen, wie gesagt, Richtung Europa sind. Ja, wir werden jetzt gleich über Niger sprechen, da möchte ich euch kurz einleiten für diejenigen, die das nicht wissen. Also Niger ist ein Binnenstaat in Westafrika und grenzt im Norden an Algerien und Libyen und im Westen an Mali und Burkina Faso, im Osten an den Tschad und im Süden an Nigeria und Benin. Es ist also ein Binnenstaat mit Anteil an der Sahara, dem Sahel und dem Sudan. Und die größte Stadt Nigers ist die Hauptstadt Niamey. Weitere Großstädte, auf die wir auch unter anderem zu sprechen kommen werden, sind Sinda, Maradi und Agadez. Und aus Agadez kommt jetzt auch das nächste Video mit Betroffenen, was wir uns dann gemeinsam anschauen. Und nach dem Video werden wir noch einen Kollegen von Ärzte ohne Grenzen, Romuald Kalö, sprechen lassen. Es wird so ablaufen, dass wir ihm Fragen stellen. Also er ist nicht da, aber er ist per Video sozusagen zugeschaltet. Technik macht es möglich. Ich stelle die Frage und dann beantwortet er sie dann per Video. Und ja, wir schauen uns jetzt erstmal kurz das Video zu Agadez an, damit ihr wisst, worüber ich rede. Und danach kommen wir dann auf Romuald.
When crossing the desert, you see skeletons of people that died along the road. It's so risky.
It's the only way, you know. If I had as way, I would go. I just want to leave.
Say, call for your money. Call your family to send money. If your family don't send money, you die in the prison.
If you talk, they will beat us and some of our group. We have not seen them today because they come to the prison where we are. They took them. We didn't see them again.
Wir werden gleich mit Hilfe der Technik, wie gesagt, mit unserem Ärzte ohne Grenzen Kollegen Romuald Kalö sprechen. Er ist verantwortlich für die medizinischen Aktivitäten in Assamaka und Agadez, was wir gerade gesehen haben. Das ist so die nördliche Region des Nigers, die an Algerien grenzt. Und unsere erste Frage oder meine erste Frage an Romuald Kalö ist: Kannst du uns die medizinischen Aktivitäten von Ärzte ohne Grenzen im nigrischen Assamaka beschreiben?
Bonjour. Agadez est un projet de Médecins sans frontières axé sur la migration.
Guten Tag. In unserem Projekt von Ärzte ohne Grenzen bieten wir Migrantinnen in Not medizinische Hilfe an. Wir tun dies in Zusammenarbeit mit einer Reihe von medizinischen Einrichtungen des Gesundheitsministeriums, die wir unterstützen. Das Gesundheitszentrum im Ort Assamaka ist eine davon. Es befindet sich im Norden der Region Agadez, an der Grenze zwischen Niger und Algerien. In Assamaka behandeln wir Migrantinnen, die aus Algerien zurückgedrängt wurden. Außerdem unterstützen wir Menschen auf der Flucht und Asylsuchende. Es gibt dort neben Ärzte ohne Grenzen noch andere humanitäre Organisationen, die Migrantinnen Hilfe leisten. Um Menschen, die aus Algerien abgeschoben wurden, kümmert sich insbesondere die Internationale Organisation für Migration, die zu den Vereinten Nationen gehört. Sie unterstützt Menschen, die in ihr Herkunftsland zurückkehren möchten, mit einer Unterkunft, Verpflegung sowie finanziell und logistisch. Für andere Gruppen, die nicht von der Internationalen Organisation für Migration betreut werden, gibt es andere Akteure, die Unterstützung anbieten. Es werden vor allem auch Handys zur Verfügung gestellt, damit die Menschen wieder mit ihren Familien zu Hause in Kontakt treten können. Viele der Menschen sind seit Beginn ihrer Reise von jeglichem Kontakt zu ihren Familien abgeschnitten. Wir von Ärzte ohne Grenzen leisten medizinische Hilfe für alle, einschließlich der EinwohnerInnen von Assamaka. Unsere Leistungen umfassen eine medizinische Grundversorgung, psychologische Betreuung und zusätzlich humanitäre Hilfe je nach Bedarf.
De la prise en charge psychologique et d'autres besoins médico-humanitaires selon les vulnérabilités qui sont identifiées.
Das Gesetz 2015-36, das bis Ende letzten Jahres in Kraft war, hat den Alltag in Assamaka stark verändert. Romuald, kannst du uns beschreiben, mit welchen Herausforderungen MigrantInnen und Menschen auf der Flucht aufgrund des Gesetzes konfrontiert waren und wie sich ein gesamter Geschäftszweig verändern musste?
Il s'agit d'une loi anti-migration.
Es handelt sich um ein Anti-Schleuser- und Anti-Migrationsgesetz, das alle Handlungen kriminalisiert, die Migration erleichtern. Das umfasst Schleppertätigkeiten, aber auch die Versorgung von Menschen in Hotels und Restaurants. Kurzum, alle Dienstleistungen im Bereich der Migration. Alle Unternehmen, die entsprechend identifiziert wurden, mussten mit schweren Strafen rechnen, die von einem Tätigkeitsverbot bis hin zu Geld- und Freiheitsstrafen reichten. Das Gesetz entsprang einem gewissen Willen der Regierung zur internationalen Zusammenarbeit. Es zielte eigentlich darauf ab, die Schleppertätigkeiten zu bekämpfen und die Rechte von MigrantInnen indirekt oder direkt zu schützen. Das Gesetz hatte jedoch zur Folge, dass MigrantInnen noch verwundbarer wurden. Sie waren gezwungen, sich unterwegs sowie in den Städten, die sie durchquerten, zu verstecken und unterzutauchen. Aufgrund dieser Kriminalisierung arbeiteten die Dienstleister weiterhin im Untergrund und organisierten dort die Schleusungen. Dies musste außerdem fernab von Städten und Dörfern passieren, um möglichen Anzeigen zu entgehen. Weit weg von Straßenkontrollen, aber eben auch ohne die Möglichkeit, bei einem Unfall Hilfe zu erhalten. Ohne die Möglichkeit, Pannen in einer Werkstatt reparieren zu lassen und so weiter. Generell gesprochen, weit weg von jedem möglichen Hilfsangebot. Im Falle eines Zwischenfalls waren die Passagiere somit oft auf sich allein gestellt. Mitten in der Wüste, ohne Wasser und Nahrung und obdachlos. Sich vorzustellen, unter diesen Bedingungen zu überleben, ist sehr schwierig. Darüber hinaus erhöhten die Unternehmen aufgrund der Sanktionen und Risiken die Kosten für die Durchreise erheblich, was dazu führte, dass die ärmsten Menschen noch verwundbarer wurden. Zusätzlich zu den bereits vorhandenen Risiken wurden viele nun Opfer von Erpressungen und waren gezwungen, ihr Hab und Gut zu verkaufen, um die Transportkosten zu finanzieren. Die Unglücklichen, die sich die Kosten nicht leisten konnten, wurden schlichtweg in die Prostitution gezwungen.
De transport devenu prohibitif. Pour les moins chanceux, ils étaient tout simplement obligés de verser dans la prostitution.
Die willkürlichen Abschiebungen aus Algerien sind ein weiterer Versuch, Menschen an der Durchreise in Richtung Norden zu hindern. Romuald, kannst du uns bitte beschreiben, welche medizinischen Aktivitäten Ärzte ohne Grenzen in diesem Zusammenhang im Grenzgebiet zwischen Niger und Algerien durchführt und warum diese notwendig sind?
Ensuite, pour les migrants expulsés d'Algérie au niveau de Assamaka, ils sont généralement rejetés.
Wir arbeiten mit MigrantInnen, die in der Nähe des Ortes Assamaka aus Algerien zurückgedrängt wurden. Sie werden in der Regel mitten in der Wüste, 15 Kilometer von dem Ort entfernt, ausgesetzt und sollen ohne Wasser, Nahrung oder Schatten und vor allem ohne jegliche Orientierungshilfe zu Fuß nach Assamaka laufen. Ihnen wird oft ihr gesamter Besitz genommen. Sie haben keine Handys und kein Geld mehr. Sogar Schuhe und Kleidung wurden ihnen abgenommen. Darüber hinaus waren sie verschiedenen Formen des Missbrauchs ausgesetzt. Einige von ihnen haben körperliche und sexualisierte Gewalt erleben müssen, wurden inhaftiert, gefoltert oder ihnen wurde Nahrung verweigert. Diese Menschen kommen mit schweren Verletzungen, Knochenbrüchen, Verstauchungen, also physischen und psychischen Traumata aller Art an der Abschiebungsstelle in der Wüste an. Sobald wir von einer Abschiebung erfahren, organisieren wir Such- und Rettungsaktionen. In den von uns unterstützten Gesundheitseinrichtungen bieten wir den Menschen nach ihrer Ankunft direkt eine angemessene medizinische Versorgung an. Außerdem verteilen wir Wasser und Kekse, um ihren Blutzuckerspiegel zu erhöhen. Die schwersten Fälle überweisen wir an die besser ausgestatteten Krankenhäuser in der Stadt Arlit, die 210 Kilometer von Assamaka entfernt liegt.
Vers les structures hospitalières de second degré dans la ville d'Arlit qui se trouve à plus de 210 Kilometer du village d'Assamaka.
Vielen Dank. Merci, Romuald. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich empfinde diese Bilder als so sehr entwürdigend und entmenschlichend, wie mit Menschen umgegangen wird. Und ich ziehe da so eine Parallele, das ist natürlich, glaube ich, in der Schwere nicht zu vergleichen, aber als wir eben Richtung Uganda geflohen sind, hat uns auch so ein Mann mehr oder weniger aufgelesen, also meine Familie, und hat uns so sein Haus zur Verfügung gestellt oder ein Zimmer. Und wir konnten dann duschen und so ganz banale Dinge, so duschen, Kleidung waschen und so. Und das hat so, das weiß ich noch, dass meine Mutter das dann auch immer wieder betont hat, dass es ihr so das erste Mal in dieser Fluchterfahrung nach dem Genozid wieder ein Gefühl gegeben hat, dass sie wieder ein Mensch ist. Und ich frage mich, was so diese Bilder mit euch machen. Also wie erlebt ihr das, was Romuald gerade gesagt hat und die Not der Menschen, die den Weg ja auf sich nehmen?
Also mich erinnert es natürlich total an die Zeit in Libyen, über die wir gleich auch noch reden werden. Es sind ja keine neuen Bilder. Mhm. Das finde ich eigentlich das Schlimmste. Die gibt es seit Jahren, gibt es immer wieder, vielleicht viel zu wenig, aber es gibt immer wieder Berichterstattung darüber und es ändert sich nichts. Mhm. Es ist weiterhin genauso, dass die Mechanismen, die eben Roman erklärt hat, greifen genauso. Und das Wissen, das macht mich fürchterlich wütend und verzweifelt, so genau wie du sagst, dieses Entwürdigende, dass Menschen so ausgesetzt werden. Wie geht das? Wie kann das sein? Aber es kann eben sein, weil es zugelassen wird, weil das Problem sehr viel größer ist. Es sind nicht nur die Menschen, die vor Ort diese Grausamkeiten selbst machen, sondern das ganze Problem ist wirklich ein sehr, sehr großes.
Sind wir immun geworden gegen diese Bilder? Oder sollten wir mehr davon sehen, um das Leid zu begreifen? Wie navigierst du dieses Spannungsverhältnis?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich denke, was Marie sagt, ist total wichtig, dass man sich eben klar macht, es ist schon so lange einfach genau auch an genau diesen Orten und auf genau diese Art und Weisen und eben nicht nur im Wissen der europäischen Akteure und auf der EU-Ebene, sondern auch wirklich mit der aktiven Unterstützung. Also ich muss ehrlich gesagt für mich sagen, ich muss das immer so ein Stück weit von mir abspalten, gerade weil ich halt so viel dazu lese und schreibe und drüber spreche. Es ist für mich wesentlich einfacher, irgendwie dann mit weiß ich nicht, mich mit irgendwelchen EU-Außengrenzen Gesetzesvorhaben zu befassen und irgendwie zu sagen, okay, das ist menschenrechtswidrig aus Grund A, B und C. Und aber, also ich glaube, wenn man sich wirklich jetzt mit diesen einzelnen Schicksalen irgendwie in der Breite beschäftigen würde, ich weiß nicht, ob wir dann irgendwie unsere Arbeit machen könnten.
Ja, das finde ich interessant. Ich glaube, das habe ich im Podcast, sorry, dass ich den Podcast die ganze Zeit erwähne. Ich hoffe, ihr denkt nicht, dass ich den so pluggen will oder so, aber es stimmt einfach. Diese Fragen habe ich mir auch oft im Podcast gestellt, nicht nur, wie es den Menschen geht, den Betroffenen, aber auch die sozusagen diese wichtige Arbeit da drumherum leisten. Wir müssen uns jetzt etwas nördlicher Richtung Libyen und wir waren gerade im Niger, sind jetzt eben Richtung Tunesien und Libyen nach oben gegangen. Da spreche ich jetzt mit Marie dezidiert dazu. Marie war von September 2021 bis März 2022 in Libyen im Einsatz. Du hast dort 6 Monate vor allem innerhalb der Haftanstalten gearbeitet und warst für den Schutz von betroffenen PatientInnen verantwortlich, was letztlich so das Ziel oder im besten Fall zu deren Freilassung führte. Wie war die Situation in Libyen, als du dort warst? Und was waren deine größten Herausforderungen bei der Arbeit? Und dann noch schnell, hat sich bis heute etwas verändert? Aber fangen wir mit der ersten Frage an.
Genau, vielleicht erstmal so ein paar Sätze zu der Situation in Libyen politisch allgemein. Da ist das erste Problem, was ich immer habe, dass unsere Vokabeln hier schon gar nicht so ganz gut greifen. Wenn es geht um Regierungen, Milizen, Küstenwache, Schleuser, Schlepper, Menschenhändler, das ist, aus so wie habe ich es zumindest vor Ort erlebt, alles nicht so ganz passgenau. Es geht damit los, dass es 2 Regierungen gibt, die aber zusammengenommen nur einen kleineren Teil des gesamten Landes wirklich unter ihrer Macht haben. Die von westlichen Ländern, UN anerkannte Regierung, hat sogar wirklich nur einen ganz kleinen Kontrollbereich rund um Tripolis. Tripolis ist die Hauptstadt, mehr oder weniger anerkannt für ganz Libyen, aber da ist schon die Frage, Westlibyen, so liegt am Mittelmeer. Ist also auch einer der Punkte, von dem viele Boote dann ablegen. Das heißt, es ist auch für Flucht-Migrationsbewegungen ein zentraler Punkt. So, und dort gibt es eben diese Regierung quasi de facto Macht über die Viertel in Tripolis und rundherum, haben aber Milizen. Milizen sind jetzt nicht irgendwelche Untergrund-Guerilla-Kämpfergruppen, sondern es sind letztlich seit dem Sturz von Diktator Gaddafi 2011 in dieses danach auch vom Westen gelassene Machtvakuum stoßende, naja, eben bewaffnete Gruppen, die anerkannt sind, die teils auch dann Regierungssitze haben und teils staatliche Aufgaben übernehmen, die staatlich bewaffnet werden, auch bewaffnet aus dem Ausland, aus Russland, aus den VAE, leider auch aus Frankreich und Italien, die so eine komische quasi staatliche Aufgabe da haben und keine inhaltliche Politik vertreten, sondern letztlich geht es um Macht, um Gebietsverschiebungen und um Geld. Dazu muss man auch sagen, dass Libyen per se kein armes Land ist, sondern da gibt es sehr große Ölvorhaben, das wird exportiert. Das heißt, es gibt Geld, aber seit 2011, wie gesagt, ein wahnsinniges Machtvakuum, das auch dazu geführt hat, dass die Wirtschaft komplett am Boden liegt, weil niemand investiert. Niemand investiert, wenn man nicht weiß, wie es, also in so einem militant, komplett willkürlich verunsicherten Environment, um in solchen Umständen. So, insofern interessant, dass die Wirtschaft so am Boden liegt für den Bereich Fluchtmigration, weil ziemlich banal sehr viele Lagerhallen und ehemalige Fabriken einfach leer stehen. Und das sind die berühmten Internierungslager, und zwar sowohl offizielle, das heißt wirklich von staatlich anerkannten, eben entweder Milizen oder sowas Polizeiähnlichem gemanagte Internierungslager, die Geld dafür bekommen, um Menschen dort zu halten. Was sie dann mit dem Geld machen, ist völlig deren Sache.
Von der EU auch Gelder, oder?
Ja, da gab's, das ist wahnsinnig schwierig, das nachzuvollziehen. Also die EU zahlt die sogenannte Küstenwache, wobei da gibt's auch nicht nur eine, da gibt's auch mehrere. Auch da wiederum, ne? Also mit den Begrifflichkeiten ist es wirklich wahnsinnig schwierig. Es war leider bisher niemandem möglich. Es gab wirklich sehr hochqualifizierte Recherchen, die versucht haben, den direkten Link von EU-Geldern in diese staatlichen Internierungslager zu nachzuvollziehen. Es ist einfach vor Ort so intransparent alles, dass das einfach aufgrund dieser Intransparenz nicht wirklich möglich ist. Aber letztlich also mittelbar ja, weil die Frage ist ja, also was wir wissen ist, dass die, also es gibt Einheiten der Küstenwachen, ich sprich mal vom Plural, die von EU bezahlt werden. Okay. Die hängen mit genau denselben Milizen zusammen, die auch die Internierungslager betreiben. Und man muss sich das so vorstellen, Menschen werden von diesen Küstenwachen im Mittelmeer aufgegriffen, zurückgebracht. An wen werden sie übergeben? An Busse, da sind wir auch teilweise, durften wir eine Weile da als so ein bisschen Monitoring machen und versuchen, irgendwie Menschen vielleicht noch medizinisch zu behandeln. Wirklich am Hafen werden übergeben an Busse von genau den Milizen, die die Internierungslager betreiben, die dann wiederum Menschen Geld abknüpfen dafür, dass sie freigelassen werden oder sie werden sogar erpresst, die Familien werden erpresst, die werden gefoltert, sie werden vielleicht sogar vergewaltigt, also sozusagen die Skalierung ist maximal möglich. Aber letztlich ist es in erster Linie erstmal einfach eine Geldmaschine. Man bekommt Geld vom Staat dafür, dass man eigentlich nichts mit diesen Menschen machen muss, dass sie in leerstehenden Fabriken eingesperrt werden. Ich glaube, wir haben auch ein paar Bilder dabei. Also wirklich, man muss sich das wirklich vorstellen mit so Eisen. Also ich finde es immer so ein bisschen so schwierig, weil es wird so schnell so voyeuristisch. Aber so ist die Lage. Es sind eben abgesperrte Fabrikgelände mit eben meistens Hallen, manchmal sind auch Räume auch kleiner. Dann sind da Stahltüren mit so kleinen Fenstern. Manchmal gibt es auch gar keine Fenster, manchmal sind die Fenster zugemauert. Und dann gibt es nur so ganz oben so kleine Ventilierungsöffnungen, Fenster kann man nicht sagen. Die wird je nach Laune, je nach so wie der Kommando, der habende Mensch drauf ist, mal mehr, mal weniger geöffnet. Manchmal dürfen die Menschen raus und ein bisschen auf dem Hof rumlaufen, manchmal nicht. So sieht es dann ungefähr aus. Manchmal, also typischerweise sind die immer überfüllt. Es sei denn, eine Miliz hat gerade wieder ihre Macht eingebüßt und alle Menschen werden plötzlich über Nacht irgendwo anders hingebracht, bis auf vielleicht einige wenige, die, das ist so ganz, haben wir es auch nicht verstanden, aber wir haben auch immer wieder mal, plötzlich sind wir irgendwo hingekommen und die Menschen waren weg.
Also sie sind dann wir auch so nicht zum wohin. Spielball geworden.
Ja, der es ist wirklich, es geht um Geld. Es geht nicht um die Menschen, es geht auch gar nicht mal so ganz klar nur um, also es ist auch nicht wie so ein grausames Spiel, sondern es ist einfach egal. Ja. So, gleichzeitig ist es aber eben auch so, dass Menschen, wir haben drüber gesprochen, so die Gründe, weshalb Menschen kommen, sind natürlich auch in Libyen mannigfaltig. Mhm. Mein Job war es mit meinem Team, nicht nur in die Internierungslager zu gehen, sondern wirklich in die Zellen zu gehen, darauf zu bestehen, dass wir in die Zellen kommen können, um zu schauen, wirklich, wie sieht es dort drin aus? Nicht, dass die Guards irgendwie anfangen, ja hier, das sind unsere 5 Kranken und dann müssen die am besten noch Geld dafür bezahlen, dass sie zu uns kommen dürfen. So, um das auszuschließen, sind wir in die Zellen gegangen, haben mit allen Menschen sprechen können oder haben darauf bestanden, dass wir mit denen sprechen können. Wie geht's? Das muss man natürlich auch mal aufpassen, dass wenn wir dann wieder weg sind,
wie geht's dann weiter
ja, mit denen so? Mhm. Um da eben zu schauen, was können wir für die Menschen tun, wirklich die aller schlimmsten Fälle rauszuverhandeln, in ein Krankenhaus zu verweisen, dass sie überhaupt wenigstens richtig behandelt werden können, weil was wir da vor Ort machen können, ist natürlich marginal. Aber genau, sozusagen zu der Frage, was bewegt die Menschen, die werden teilweise nach wie vor angelockt mit dieser wirklich jahrzehntelangen ja richtigen Geschichte, in Libyen gibt es Jobs. Es ist eben mitnichten so, dass die alle da sitzen und alle nach Europa wollen oder die irgendwie den super Plan haben. Überhaupt nicht. Es sind so viele Menschen, denen gesagt wurde, hier in Libyen gibt es Jobs und jahrzehntelang unter Gaddafi war es so. Es wurden gerade aus Sudan, Südsudan wurden Menschen wirklich in ganz großer Zahl angelockt. Und das Absurde ist, die Jobs gibt es teilweise immer noch. Und es sind auch genau eben MigrantInnen und Geflüchtete, die diese Jobs auch weiterhin ausführen, wenn sie eben nicht gerade mal zufällig eingesperrt sind.
Wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn man eingesperrt wird? Was ist denn das Rechtliche? Also weshalb ist man da? Warum wird man angeklagt? Was sind die rechtlichen? Ich traue mich gar nicht zu fragen. Nee, gibt es irgendwelchen rechtlichen Beistand oder so? Weiß man, warum man da ist?
Extrem wichtiger Punkt. Du triffst wirklich einen Nagel auf den Kopf. Weil es ist wirklich so eine Schizophrenie. Auf der einen Seite, wenn man durch Tripolis fährt, sind wirklich die Straßen, an den großen Straßen entlang, siehst du wirklich jeden Tag immer Menschen mit offensichtlich subsahara-afrikanischer Herkunft, eher Männer, weniger Frauen, mit manchmal Handwerkszeug, irgendwelchen Werkzeugen, um zu zeigen, was sie können, und warten auf Arbeit. warten auf in irgendwelchen Reparaturläden in der Landwirtschaft, so ein bisschen, so das bisschen Industrie, was noch da ist, natürlich ganz viel eben Öl und Ölverarbeitung, aber auch irgendwie Haushaltshilfe oder so. Und die libysche Gesellschaft ist da auch völlig dran gewöhnt. Seit Jahrzehnten ist es so, dass überall Menschen sitzen und darauf warten, dass sie ihnen irgendwas an Arbeit geben und vielleicht bezahlen, vielleicht nicht, mal mehr, mal weniger, so. Das heißt, das komplette Land, es sind 6 Millionen, gibt 6 Millionen LibyerInnen und es wird geschätzt, es ist wahnsinnig schwer zu schätzen, aber es wird ungefähr geschätzt, na, wahrscheinlich also 600.000 bis 1 Million Menschen eben, die illegal im Land sind. Mhm. Und illegal im Land sein ist eine Straftat. Und du hast keine Möglichkeit, da rauszukommen. Du hast keine Möglichkeit, in Libyen Asyl zu beantragen. Du hast keine Möglichkeit, in irgendeiner Weise über das UN-Hilfswerk da dich in irgendeiner Weise zu legalisieren. Das UN-Hilfswerk, also UNHCR, hat kein Mandat für Libyen. Die sind vor Ort, aber sie haben kein Mandat. Die sitzen in Tunis, die sitzen in Tunesien. Das heißt, sie können nur reinfliegen, haben zwar vor Ort ein Büro, aber können wirklich nur, sie können ein bisschen, also das ist so das Urban Package, was das heißt, sie können ein bisschen Cash ausgeben oder so Seife und so. Aber sie können den Menschen nicht das ermöglichen, was sie eigentlich, wonach sie suchen. Sie haben einen ganz, ganz, ganz kleinen, ein Fenster für Evakuierungen, die sogenannten Emergency Transfer Mechanisms nach Niger und Ruanda, können wir vielleicht nachher noch zum Schauen, aber es ist wirklich minimal. Ja. Das heißt, die Menschen, die dort sind, sind per se, per Gesetz kriminalisiert, haben keine Möglichkeit, sich zu legalisieren. Niemand von denen sieht jemals einen Haftrichter oder so. Aber das schizophrene Narrativ Nummer zwei ist eben, oh, das sind diese ganzen Kriminellen, die hier im Land sind. Die wollen alle nach Europa. Europa will die nicht, also muss irgendwas mit denen falsch sein. Ja. Jetzt müssen wir uns hier um die Probleme von Europa kümmern. Sperren wir ihm lieber ein. So.
Was bedeutet das denn? Also es ist eigentlich, diese Internierungslager sind ja dann die Endstation, oder? Also nach Europa kommt man dann wahrscheinlich nicht mehr? Oder was sind die Möglichkeiten, wenn man erstmal da im...
Also ich habe einige Menschen erlebt, die wirklich 4, 5, 6 Mal versucht haben, übers Mittelmeer nach Europa zu kommen. Ich habe andere Menschen erlebt, die seit Jahren in Libyen leben und sagen, okay, es ist schwierig, aber ich habe hier irgendwie einen Job in einer Autowerkstatt und ich bin jetzt hier irgendwie aus Versehen, bin ich hier verhaftet und hier in so ein Internierungslager gesteckt worden, aber ich will doch gar nicht nach Europa.
Ja.
Also das ist auch ich möchte einfach wieder zu meinem Job. Andere gibt's natürlich auch, die nach Hause wollen, insbesondere unbegleitete Minderjährige. Ich war echt entsetzt zu sehen, wie viele Kinder da in den Internierungslagern sind. Das hatte ich so nicht erwartet. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass es doch viele junge Männer alleinreisend sind. Das ist ja auch so ein bisschen das Klischee, das immer, ich war wirklich, wirklich bedrückt, wie viele unbegleitete Minderjährige aus den verschiedensten Gründen, die einen wurden, denen wurde irgendwas erzählt, in der Schule, in Eritrea angesprochen, hier, deine Familie hat Probleme, komm mit nach Libyen, dann kannst du Geld schicken, so 13-jährige Jungs, andere wurden verschleppt. Einfach gepackt und sind in Libyen aufgewacht, mehr oder weniger. Frauen, natürlich sehr viele mit sehr kleinen Kindern, wo man davon ausgehen muss, dass es alles sexualisierte Gewalt war, die diese Frauen entweder zu Hause oder zumindest auf der Flucht bekommen haben. Ja. Also wahnsinnig unterschiedlich, genau. Und es gibt eben diese zwei Emergency Transfer Mechanisms. Fun Fact, Deutschland ist gerade aus dem einen ausgestiegen, in dem sie überhaupt mitgemacht haben. Also Deutschland hat nicht bei dem Mechanismus über Ruanda mitgemacht, weil sie gesagt haben, das ist zu unsicher. Bei Niger haben sie mitgemacht. Jetzt hat das BMI, sorry, muss ich einmal kurz sagen, BMI hat darauf bestanden, dass die Bundespolizei dahin fliegt und vor Ort Sicherheitsinterviews durchführt, weil man mit den Menschen, die dann nach Deutschland kommen sollen, die aus Libyen rausgebracht werden von UNHCR, einen riesen Vetting-Process schon durchgegangen sind, alles durchgecheckt, so wie sonst was, nach Niger kommen und dann hat das BMI durchgesetzt, dass die Bundespolizei dahin fliegt und nochmal extra Sicherheitsinterviews durchführt. Jetzt ist leider Niger nicht mehr ganz so sicher, wie es mal vor 2 Jahren war. Deswegen können leider die Bundespolizei-Mitarbeitenden nicht nach Niger reisen. Deswegen kann Deutschland jetzt niemand mehr aufnehmen.
Das heißt, die Leute stecken dann in Niger fest.
Korrekt. Und jetzt gerade die Frage, ob Kanada, Finnland oder Italien die Menschen aufnimmt, die Deutschland vor 2 Jahren mal behauptet hat, irgendwie aufnehmen zu wollen. Das heißt, nach Deutschland geht im Moment gar nichts. Ja, und dann gibt's eben noch über, wie auch hat der Kollege gesagt, IOM, die Internationale Organisation für Migration, die Menschen zurück in ihre Heimatländer bringt, ist aus meiner Sicht tatsächlich in Libyen in manchen Fällen das Einzige, was man irgendwie sich noch vorstellen kann, aber ist echt problematisch natürlich auch, weil irgendwie wie freiwillig ist so eine Rückkehr aus so einer Situation? Ja, lange Rede, am Ende bleibt im Zweifel dann das Mittelmeer.
Hat sich denn bis heute etwas verändert?
Als ich da war, wie gesagt, war das richtig problematisch, dass wir in die Internierungslager nicht nur reingelassen werden, sondern dass wir in die Zellen reingelassen werden. Da haben wir ziemlich drauf bestanden. Wir haben außerdem richtig Probleme bekommen, Visa zu bekommen. Also das ist jetzt für Ärzte und Ärztinnen gesprochen.
Ja.
Was ich jetzt höre, ist, dass also das Projekt, für das ich gearbeitet habe, das gibt's nicht mehr, weil wir genau diese Art von Arbeit nicht mehr leisten durften und man einfach sehr aufpassen muss, dass man auch nicht instrumentalisiert wird in so einem wirklich hochproblematischen Gesamtkontext. Visa gibt's auch fast nicht mehr. Das heißt, das bisschen, was Ärzte ohne Grenzen leisten konnte, ist jetzt nochmal schwieriger geworden. Was ich höre ansonsten, was die Situation der Betroffenen vor Ort angeht, ja, es zieht sich.
Okay. So. Ja, du hast ja gerade schon ein bisschen das Mittelmeer angesprochen. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen ausführen, wie du das meinst, dass dann am Ende dann nur das Mittelmeer übrig bleibt?
Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass das alles so ein bisschen alles mit allem zusammenhängt dort. Mhm. Und letztlich ist es eben wirklich so, dass viele Menschen, egal ob sie es von vornherein vorhatten oder nicht, auch Menschen, ich habe Menschen mitbekommen, die mir noch gesagt haben, sie wollen auf keinen Fall aufs Mittelmeer, weil sie nicht schwimmen können, die mir dann irgendwann geschrieben haben, so übrigens, hey, ich bin jetzt in Italien, ich habe es nicht mehr ausgehalten, ich habe es geschafft, sich eben rauskaufen aus den Internierungslagern oder wenn sie schon irgendwo in Libyen sich versteckt halten, dann halt Geld bezahlen und auf Boote gehen und versuchen bis nach Italien es irgendwie zu schaffen. Hm. So, as simple as that.
Wir haben ein Video mit Eindrücken von den Einsätzen auf der Geo Barents. Das würden wir gerne an dieser Stelle abspielen, damit sie und ihr versteht, was wir meinen, wenn wir über diese Überfahrt sprechen. Ja, also ich finde, wir können auch offen damit umgehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich emotionalisiert. Ich sehe die Bilder nicht zum ersten Mal in der Vorbereitung. Wir beschäftigen uns schon sehr lange mit diesem Thema. Mein persönlicher Umgang ist immer, dass ich das wichtig finde, keine Angst davor zu haben, davon emotionalisiert zu sein und zu weinen. Es ist kein Grund zur Scham. Ich finde viel mehr oder viel wichtiger, dass man nicht abstumpft, wenn wir sehr oft mit diesen Bildern konfrontiert werden. Sehr oft sind es schwarze Menschen, POCs, die wir in solchen Situationen sehen. Und ich glaube, das kann dazu führen, dass man sich daran gewöhnt. Das hatten wir vorhin ja auch ein bisschen angesprochen, wie dieses Spannungsverhältnis zwischen Bilder zeigen und das irgendwie für die Menschen hier erlebbar und nahbar zu machen, ohne einem Voyeurismus zu verfallen. Ich weiß nicht genau, was der richtige Umgang ist, aber ich finde auf jeden Fall wichtig, dass wir uns das anschauen und das auch zum Teil dann auch aushalten. Das ist, wie gesagt, sehr individuell, wie man damit umgeht, aber ich finde es in dem Fall gerechtfertigt. Wir haben gerade die Zahlen gesehen, es werden Menschen aus der Seenot gerettet, aber ganz viele auch eben nicht. Ich versuche jetzt ein bisschen jetzt zurück nach Deutschland zu kommen und an Özge vor allem die Frage, aber auch gerne auch an dich, Marie, wie ist die Situation jetzt dann hier für Geflüchtete in Deutschland? Sagen wir mal, sie haben dann die Überfahrt überlebt und haben es nach Deutschland geschafft, was ja auch, wie wir gerade gesehen haben, nicht selbstverständlich ist. Dann kommen sie an in einer aufgeheizten Debatte, je nachdem, wo wir gerade, was da gerade politisch ansteht an Wahlen vielleicht. Wie erlebst du die aktuelle Debatte, wenn wir jetzt zu diesem Zeitpunkt, diesen Augenblick nehmen? Wie erlebst du die aktuelle Debatte in Deutschland, in der deutschen Gesellschaft?
Genau, also die Debatte hat sich aus meiner Sicht so wie alles andere auch natürlich extrem nach rechts verschoben, aber auf eine sehr interessante Art, würde ich sagen. Also wir haben wahrscheinlich in kaum einem anderen Thema so eine schnelle und auch von so einem breiten Teil der Bevölkerung mitgetragene Radikalisierung erlebt. Das ist eine Radikalisierung, die Walter Lübcke zum Beispiel, einem CDUler, das Leben gekostet hat, weil er eben es gewagt hat, die Leute aufnehmen zu wollen. Und also was einem wirklich auffällt, vor allem wenn man nochmal die Sachen aus so 2015 und so Ende 2015, Anfang 2016, als die Stimmung anfing zu kippen, wenn man sich die Sachen da durchliest, man kommt aus dem Staunen nicht raus. Also wir waren mal ein Land, in dem sich CDUler zurückrudern mussten, wenn sie von Transitzonen gesprochen haben. Das war ja Horst Seehofers große Idee, CSU-Mensch. da wurde dann gesagt, ja, willst du die Leute jetzt inhaftieren oder was? Und dann musste der zurückrudern und sagen, ja, natürlich ist da nicht von Haft die Rede. Oder wir waren mal ein Land, in dem Armin Laschet gesagt hat, und das war halt 2015, wie gesagt, noch, wenn die Kapazitäten nicht ausreichen, dann muss man sie halt erweitern. Punkt. Das ist ja unvorstellbar. Der war Parteivize damals. Mhm. Das ist unvorstellbar, dass sowas passiert heute jetzt. Also es war nie also humanistische Haltung war nie Voraussetzung, um am Diskurs teilzunehmen. Also Seehofer zum Beispiel hat das einfach nie gehabt. Das nicht, aber es war zumindest zugelassen. Mhm. Es war ein zugelassenes Argument. Es war ein Argument, das irgendwie ein bestimmtes Gewicht hatte. Ja. Heute verdrehen die Leute die Augen, wenn man ihnen diese Zahlen präsentiert, wenn man ihnen irgendwie, wenn man von Grundrechten, Menschenrechten spricht. Und das Interessante ist ja, dass die Menschenrechte und also die was in der Menschenrechtskonvention steht, was in der Genfer Flüchtlingskonvention steht, das ist ja alles Teil des Völkerrechts. Das heißt, es ist alles Teil der regelbasierten Weltordnung, für die wir gerade Milliarden und Milliarden an Waffen durch die ganze Welt schicken, für die wir sonst was tun, die wir halt vor uns hertragen, mit dem wir jetzt der Westen immer alles Mögliche gerechtfertigt haben, was wir so anstellen, weil wir sozusagen der Wächter dieser regelbasierten Weltordnung sind. Wenn es aber um Rechte für Geflüchtete geht, dann wird das angezweifelt und nicht nur angezweifelt. In Großbritannien zum Beispiel läuft eine lebhafte Debatte darüber, ob man nicht aus der Menschenrechtskonvention aussteigen sollte, weil die Entscheidungen des EGMR, des Gerichtshofs für Menschenrechte, mit dem Ruanda-Plan nicht so ganz zusammenpassen. Und auch hier in Deutschland, Jens Spahn saß zum Beispiel im Mai letzten Jahres bei Markus Lanz und hat gesagt, na ja, die EMRK, also die Menschenrechtskonvention und auch die Genfer Flüchtlingskonvention, das ist ja aus den 50ern. Da muss man mal überlegen, ob das heute noch so zeitgemäß ist und ob das noch so funktioniert. Sagt ein Politiker in dem Land, das dafür verantwortlich ist, dass wir das überhaupt brauchen. Also das ist ja, also diese Geschichtsvergessenheit und diese Frechheit, das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt die Menschenrechtskonvention und die vor allem die Flüchtlingskonvention gibt es deshalb, weil Deutschland Europa in eine Mondlandschaft verwandelt hat. Und dann stellt sich halt der Mensch hin später, 80 Jahre später, und sagt, das ist ja jetzt aber nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Und dieser Mensch hat am nächsten Tag noch eine Karriere.
Warum ist das denn so? Das ist das, was ich mich manchmal frage. Warum gibt es keinen größeren Aufschrei? Sind wir diese vorhin erwähnte Abgestumpftheit? Denken wir, dass es Menschen zweiter Klasse sind? Wohin bewegt sich das dann auch vor allem mit Blick auf die Wahlen, die irgendwie anstehen? Kann es noch weiter radikalisiert werden?
Ich glaube definitiv. Also ich glaube, das glaubt nicht nur ich, das hat mir Maximilian Pichel, den kennst du bestimmt, der Jurist und Politikwissenschaftler ist, der hat mir gesagt in einem Interview mal, die Rechten haben verstanden, sie müssen an die Institutionen ran und sie müssen an die Gesetze ran. Es reicht nicht sozusagen diskursiv da was zu bewegen, mhm, sondern sie müssen an die Institutionen ran. Das heißt, ich denke, wir werden solche Vorstöße wie Flüchtlingskonvention überdenken, Menschenrechte überdenken, das werden wir sehr viel mehr noch erleben und wir werden durchaus auch erleben, dass einzelne europäische Staaten sich aus diesen Konventionen durchaus auch wieder zurückziehen werden.
Ja, also das finde ich irgendwie erschütternd, weil ich mich dann frage, okay, was kommt denn an das Nächste? Also das sind ja Leitplanken, die wir irgendwie gesellschaftlich, die auch historisch gewachsen sind, die wir sozusagen etabliert haben.
Zumal wir uns ja in einem Systemwettstreit befinden. Das wird ja immer wieder kolportiert, dass wir uns in einem Systemwettstreit befinden mit Autokratien auf der einen Seite und uns, den Demokratien, auf der anderen Seite. Und wir sollen die sein, die Menschenrechte wahren und die das Völkerrecht wahren. Und auf der anderen Seite stehen eben die Krieg führen und für Mord und Totschlag stehen. Ja, aber wenn halt unsere Werte und Konventionen und sowas verlangen, dass wir dann auch Leuten helfen und vor allem Leuten, die, du sagst es ja halt ganz richtig, wir sind es einfach gewohnt. Also ich glaube, wir sind es wirklich gewohnt, schwarze Menschen, People of Color eben in Notsituationen zu sehen und da einfach nicht so sehr mitzufühlen. Ich meine, das ist ja wieder im Fall der Ukraine total deutlich geworden, was da auf einmal alles ging. Als da dann die Leute kamen, um vor diesem Krieg zu fliehen, Massenzustromrichtlinie und zack, kein Verfahren, kein Asyl, sonst was, einfach du darfst hier bleiben, weil in deinem Land herrscht Krieg. Ja. So wie man es halt denken würde, wie es ja auch laufen kann. Schulplätze ohne Probleme.
Anerkennung
von allen möglichen ohne Probleme. Mhm. Und einem ist es ja sogar rausgerutscht. Ich weiß beim besten Willen nicht mehr wer, aber jemand Wichtiges hatte im Fernsehen gesagt, die sehen ja aus wie wir.
Ja, das ist ja dann viel auch passiert, glaube ich, in dieser Debatte. Und was ich dann auch schade fand, ist dann eben, dass dann auch wieder zwei leidtragende Gruppen sozusagen gegeneinander ausgespielt werden. Aber die Unterschiede sind auf jeden Fall deutlich und eklatant. Ich glaube, es führt auch kein Weg drumherum. Aktuell reden wir ja viel über Bezahlkarten. Und ich möchte nur ganz kurz, bevor ich zu dir komme, Marie, über Bezahlkarten und über Probleme. Ich habe den Eindruck, oder fangen wir mal so an, ich habe den Eindruck, dass Probleme geschaffen werden, die keine sind. Also die Leute dürfen ja eh nicht arbeiten. Also darüber sollten wir vielleicht dann reden, oder das sollten wir vielleicht, die Zugänge sollten wir lockern, anstatt da so eine weitere Entmenschlichung und Infantilisierung von Menschen vorzunehmen, indem man denen sozusagen dann das wegnimmt, dass sie selber entscheiden können, was sie mit dem Geld, mit dem ohnehin sehr knapp bemessenen Geld, ich habe die Zahlen jetzt nicht da, aber machen können. Und stattdessen drehen wir uns medial und auch gesellschaftlich um ein Thema, was eigentlich ein Nicht-Thema ist. Warum geht das immer wieder auf? Warum lernen wir nicht daraus? Sorry, dass ich dir jetzt die Frage stelle. Özge muss das jetzt für uns lösen.
Ich glaube, dass ja tatsächlich die Stimmen zu leise sind, die auf die eigentlichen Probleme eben hinweisen. Also die eben auf so Probleme wie auch die Residenzpflicht oder dass die Leute eben vor lange keine Arbeitserlaubnisse kriegen und sowas. Ja. Also man hat einfach keine Lobby als Asylbewerber in diesem Land. Und es gibt dann so einzelne Stimmen, wie zum Beispiel Clara Bünger, die ja durchaus gute Arbeit macht und so. Aber es reicht einfach nicht, es sind zu wenige. Die Parteien des sogenannten linken Spektrums haben sich halt einfach da auch total reinziehen lassen. Also keine Ahnung, Olaf Scholz ist Bundeskanzler. Er hat in der Regierungsbefragung, da hat Gottfried Kurio von der AfD hat gesagt, ja, hier, ihr lasst die ganze Zeit Leute rein und so weiter. Und witzigerweise haben die danach einen Ordnungsruf bekommen, von wegen, sie dürfen nicht filmen im Bundestag. Das heißt, das macht ja die AfD auch einfach, ne? Die filmen dann ihre Leute, wie sie den Bundeskanzler grillen oder so. Und ja. Dann, naja, ganz anderes Thema. Auf jeden Fall, Gottfried Kurio steht da und labert einen Kokolores. Und Olaf Scholz kriegt es nicht hin, in der Antwort ein einziges menschenrechtliches Argument unterzubringen. Die Antwort bestand aus, ihre Argumentation läuft ins Leere, weil wir helfen den Leuten ja gar nicht wirklich. Also das war wirklich das Gros der Antwort. Also kurz bemessene Antwortzeit, und er hat es geschafft, zweimal unterzubringen, das Argument, ihre Argumentation läuft ins Leere, weil wir haben ja dies, das und jenes gemacht, wir haben hier verschärft, wir haben da die Dings ausgeweitet und so weiter, die Verschärfung ausgeweitet, sehr stolz von den Errungenschaften erzählt und dann ganz, ganz kurz noch gesagt, dass ja wegen Arbeitskräfte und Steuerzahler und Gesellschaftsvertrag und so weiter, alternde Gesellschaft, die Leute haben wirtschaftlichen Nutzwert für uns, lieber Kollege, mal bitte hier mit Bedenken. Punkt, nächste Frage. Also nicht ein einziges menschenrechtliches Argument geschafft.
Im Gegenteil, eigentlich sogar nur den ökonomischen Nutzen, wenn überhaupt, hervorgehoben dieser
Menschen. Genau, und das ist noch so sein flüchtlingsfreundlichstes Argument. Ist noch, wir können die ja verwerten, wir können die ja benutzen.
Und das ist ein sozialdemokratischer Bundeskanzler. Also es ist wirklich, es ist so ein bisschen wie dieses Beispiel mit dem Frosch, der irgendwie nicht merkt, dass das Wasser um ihn herum heiß wird oder so. Auf jeden Fall, ich glaube, wir merken halt nicht diese Verrohung und Radikalisierung, weil wir halt drinstecken. Aber es ist, wenn man sich dann nochmal quasi den krassen Kontrast zu 2015 anguckt, ist es unfassbar.
Ja.
Zumal nur, wenn ich an einen Punkt noch anknüpfen darf, weil was ich wirklich in meinem Kopf nicht verstehen kann, werde niemals, ist, wie Menschen den Spagat schaffen, von einerseits, also auf der großen politischen Ebene gesprochen, genau zu sagen, so, wir sind der Westen, uns geht um Menschenrechte, die per Definition im Universell, das heißt für jeden gleichermaßen gelten, und dann nicht sehen, dass wenn man anfängt, das aber eben doch zu relativieren, mit Litaneien von Gründen, weshalb jetzt leider in diesem Einzelfall so, dass das doch gerechtfertigt sein muss, dass man nicht hinkriegt, dass es einen genauso jederzeit selber treffen kann. Mhm. Und dass es natürlich doch darauf rauslaufen muss. Denn wenn man diese Rechte relativiert, dann kann jeder mal dran sein.
Ja.
Und dass das irgendwie nicht, genau, immer nach unten treten, wo auch immer unten ist, wird getreten und dann sich aber gleichzeitig auf Recht und Gesetz und Recht und Ordnung, oder wie es jetzt heutzutage auch von verschiedenen Parteien heißt, Humanität und Ordnung berufen, ohne zu sehen, dass man damit wirklich die eigenen Grundwerte, die wirklich die einen selbst ureigens schützen, dass man die damit in die Tonne tritt und sich selber so der Willkür, beziehungsweise eben genau dann die Frage, in welchem System wollen wir denn eigentlich leben? Also das sind jetzt wirklich die ganz, ganz großen Fragen, aber ich verstehe es nicht, wie man das nicht sehen kann.
Und ich glaube, dass
gerade weil du auch sagst, sozusagen Grundwerte, das finde ich ganz wichtig, dass es ist aus einem Grund, es ist in der DNA eigentlich Europas ja drin, weil die Flüchtlingskonvention entstanden ist aus der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs, als eben Asyl eine Gefälligkeitsfrage war, hat man gesagt, okay, die Leute mussten halt, es gibt Briefe, die ich gelesen habe, von Otto Frank, dem Vater von Anne Frank, wie er versucht, in den USA Asyl zu bekommen für sich und seine Familie. Wie er versucht, weil er irgendwie jemanden kannte, der den Präsidenten kannte, hat den geschrieben und so weiter, und er sagt, unser Schicksal ist uns egal, uns geht es um die Kinder und so. Es ist herzzerreißend, wenn man halt, man weiß halt, wie die Geschichte halt ausgeht. Und um genau diese Zustände halt zu überwinden, wo Schutz vor Verfolgung, vor Krieg, vor Elend eine Gefälligkeitsfrage ist und eine Kontaktfrage ist und eine Networking-Frage ist, genau deswegen hat man die Flüchtlingskonvention halt erlassen. Und das eben wirklich ausgerechnet Deutschland, und ich finde, da ist auch mal vielleicht Stichwort historische Verantwortung, dass dann ausgerechnet Deutschland sich erdreistet, das überhaupt auch nur anzuzweifeln, oder Politiker, die das anzweifeln, dass die am nächsten Tag immer noch ihr Amt haben, finde ich, ich kann es nicht begreifen.
Skandalös eigentlich. Ja. Bevor ich Marie kurz nochmal über die Konsequenzen, die aktuelle Gesetzesverschärfungen haben, komme, ich glaube, weil wir uns diese Frage stellen, vielleicht geht es euch auch so, wie schaffen wir das, also diese mentalen Gymnastics irgendwie zu machen, einerseits zu sagen, wir sind die Wächter, das Wir ist sehr großzügig verwendet an dieser Stelle, Wächter dieser Menschenrechte, und wir wissen eigentlich so, was richtig ist, und aber gleichzeitig dann gewisse Menschen ja einfach da nicht als Menschen einstufen. Das ist für mich das einzig Logische, so wie ich mir das herleite, ist, dass, weil anders geht's ja nicht. Weil sonst, wenn du denken würdest, das könnte auch mir passieren, was viele, glaube ich, nicht denken, und ich würde mich mal so aus dem Fenster lehnen und denken, dass das vielleicht so eine Art westliche Arroganz ist, dass man denkt, das kann nicht passieren. Aber wir haben gesehen, dass vor allem, wenn wir diese Grundfesten immer wieder aufweichen und immer wieder diese Sachen zur Disposition stellen, dann kann das ganz, ganz schnell gehen. Ich glaube, das geht nur, wenn wir, und da müssen wir ehrlich miteinander sein, wenn wir sagen, das sind keine Menschen. Anders kann man sich das ja nicht erklären, weil wie kann man denn Bilder sehen oder hören? Man muss die Bilder meiner Meinung nach nicht mal sehen. Wie kann man denn hören, dass Babys, dass Kinder, aber auch Männer, es müssen ja nicht mal Frauen und Babys sein, aufgrund von sowas dann, also völlig vermeidbare Tote sozusagen, wie kann man das denn hinnehmen? Das geht nur, meiner Meinung nach, wenn man sich irgendwie darauf geeinigt hat, dass es halt keine Menschen sind oder andere Menschen sind, die irgendwie das anders verdient haben als wir. Ich muss jetzt aber mit Blick auch auf die Uhr nochmal fragen, Marie, welche Konsequenzen haben denn diese aktuellen Gesetzesverschärfungen für Menschen, die bei uns Schutz suchen?
Es gibt eine ganze Reihe von Gesetzesverschärfungen, über die man da sprechen könnte, aber vielleicht einfach auch, weil es so ein bisschen passt zu dem, was wir gerade besprochen haben, so dieses Koordinatensystem, also nicht nur die Gespräche selbst, sondern das gesamte Koordinatensystem driftet immer weiter weg. Vielleicht zwei Punkte zu Brüssel, auf EU-Ebene, habt ihr vielleicht mitbekommen, das gemeinsame europäische Asylsystem soll seit 2016 reformiert werden. Eigentlich, weil es nicht gut funktioniert hat, im Sinne von, wir brauchen bessere Mechanismen, dass Menschen besser aufgenommen werden können, besser innerhalb von der EU verteilt werden können. Was jetzt rausgekommen ist, ist ein wirklich richtig fauler Kompromiss, der mitgetragen wurde von, ich würde mal sagen, noch moderaten Kräften, so wie der aktuellen Bundesregierung in Deutschland, mit dem Argument, wenn wir das jetzt so verabschieden, nämlich noch mehr Verantwortung an den EU-Außengrenzen, haftähnliche Anstalten an den EU-Außengrenzen, wo Menschen aber ganz schnell, ganz menschenrechtskonform mit Zugang von humanitären Organisationen, ja, right, die ihre Asylanträge stellen können und dann verteilt werden. So, wenn wir das jetzt einmal dem zustimmen, dann haben wir jetzt ein für alle Mal diese Debatte vom Hals. Wir haben eine Linie gezogen und dann hört's auf. Und das Absurde ist, in derselben Sitzung im Liebeausschuss, also in dem dafür federführenden Ausschuss in Brüssel, in dem diese ganzen wirklich faulen Kompromisse, die mit ziemlicher Sicherheit zu noch mehr Leid an, zumindest an die EU-Außengrenzen führen werden, beschlossen wurde, hat die EVP, die konservative Parteiengruppe, eingebracht, dass sie jetzt die Auslagerung von Asylverfahren aus der EU in Drittstaaten diskutieren möchte. Das heißt wirklich in dem Moment, wo gesagt wurde, okay, wir gehen diese Kompromisse ein, damit wir jetzt endlich mal dieses Thema vom Tisch haben. Wir gehen also bis hierhin, ist die Debatte schon wieder ein. Wirklich in derselben Sitzung. Also ich meine, und das zeigt mir, dass man die Chuzpe hat, noch nicht mal wenigstens so eine Schamzeit von so einem halben Jahr zu warten oder so einem Jahr, weil Menschen vergessen, wo wir mal waren in der Debatte. Nein, dass man die Chuzpe hat, in der identischen Sitzung gleich schon einen Schritt weiter zu gehen, das macht mir wirklich Sorge, weil das zeigt, wie sehr eben wirklich so die Diskurshoheit auch nach rechts. Weil natürlich ist es immer einfacher, immer weiter irgendwelche rechten Hirngespinste zu verkaufen. Ja. Menschen, die sich Migrationswissenschaftler schimpfen, rennen Tag ein, Tag aus durch die nicht nur Bundesrepublik, sondern EU-weit und sagen, ja, diese ganzen schönen Mechanismen werden Menschen von A nach B gebracht und dann zurück und dann werden die hier sortiert und das ist alle, läuft alles total clean und sorry, es ist alles Bullshit. Ja. Wir als Ärzte ohne Grenzen sind wir fast überall an genau den Hotspots von Belarus, Polen, über die verschiedenen Balkanländer, griechische Inseln, eben Libyen, Agadez. Es ist überall dasselbe. Wir müssen um den Zugang kämpfen. Ja. Wir müssen drum kämpfen, überhaupt das Minimum an medizinischer Hilfe oder Schutz den Menschen anbieten zu können. Es ist komplett illusorisch, dass da irgendwelche staatlichen Monitoring-Mechanismen wirklich jemals greifen würden, die dazu führen würden, dass irgendwas in Richtung menschenrechtskonforme Verfahren laufen würden, wenn nicht die Behörden, unter deren Obhut das wirklich passiert, selbst dafür gerade stehen müssen und selbst dafür zuständig sind, sondern wenn man das für irgendjemand anders hunderte Kilometer weiter weg macht, ist das Interesse daran noch geringer. Und ganz ehrlich, ich meine, wir sehen ja, wie wenig das politische Interesse daran ist, dass wirklich Menschen auch herkommen können, wenn sie denn ein Recht dazu haben.
Das klingt nicht sehr optimistisch. Ja. Ihr kennt das im Podcast, die den Podcast kennen. Ich habe immer versucht, am Ende irgendwas zu finden, was irgendwie im Ansatz einigermaßen uplifting wäre, damit man dann nicht keine Hoffnung oder keine Aussicht mehr hat. Das können wir dann ja jetzt aber gemeinsam ergründen, denn wir würden gerne die Fragerunde eröffnen mit ein bisschen Verspätung, aber wir können ja Fragen schnell stellen, dann kriegen wir nämlich auch ganz viele Fragen untergebracht. Und zwar gibt's hier, wie vorhin verkündet, ich guck mal gerade, so ein paar Mikrofone. Das heißt, wenn Sie und ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne melden und dann versuchen wir die Fragen zu beantworten, alle, die hier sind. Ihr müsst nur aufstehen, ihr müsst nicht mal euren Namen sagen, wenn ihr nicht möchtet.
Ich bin Lia, hört man mich? Ja.
Ja.
Okay, perfekt. Vielen, vielen Dank für eure wunderbare Arbeit vorneweg. Und ich frage mich, Humanismus scheint Aufklärungsarbeit zu sein. Wie würdet ihr denken, dass wir gemeinsam dafür eine Lösung finden? Wo können wir vielleicht aus Einzelschicksalen die Stigmatisierung eine Chance erzielen von Menschen, die geflüchtet sind, dass wir sagen, das ist die eine Geschichte, sie spricht nicht für alle, aber sie ist eine Geschichte, die andere Menschen mit einem ähnlichen Schicksal auf ihre Art und Weise durchgemacht haben. Wie können wir vielleicht daraus eine Chance ziehen und wie können wir gemeinsam Humanismus besser aufklären, weil daran scheint es zu fehlen. Daran würde ich mir erklären, wie wir in diese Richtungen abdriften, die es möglich machen, einen Job zu haben in einem hohen politischen Amt und nicht einmal sich auf Menschenrechtskonventionen zu berufen. Was denkt ihr, wo kann man da ansetzen?
Also es kommt darauf an, über wen wir reden, weil ich glaube zum Beispiel Olaf Scholz ist bestimmt besser informiert als ich darüber, was so passiert im Mittelmeer und so weiter. Es ist nicht nur eine Aufklärungsfrage, es ist eine Haltungsfrage ganz viel und es ist eine Weltanschauungsfrage. Ansonsten denke ich, genau das machen, was wir hier machen, also die Geschichten teilen, erzählen, die Leute selbst erzählen lassen, mit den Leuten zusammenarbeiten. Es gibt ganz viel Initiativen, irgendwie Arbeit von den Menschen selbst. Es ist sicherlich dann auch wichtig, Deutschland ist ja ein Einwanderungsland, wir wissen, und das eben einfach, das passiert ja auch glücklicherweise halt geschaut wird, die Nachkommen dieser Leute, weil Flucht ist ja, das ist ja kein neues Phänomen, obviously, die zu Wort kommen zu lassen und auch irgendwie als Akteure zu begreifen und als Erzähler zu begreifen und nicht irgendwie als so, weiß ich nicht, Abziehbild oder so hier ist diese Person. Also ich denke, Repräsentation im Sinne von wer macht und erzählt und nicht über wen wird erzählt. Meinetwegen auch nicht nur mit wem wird geredet, sondern wer redet selbst. So. Das wäre meine Idee.
Marie?
Also mein Job war weniger jetzt die ganz große breite Öffentlichkeit vielleicht zu erreichen, sondern eher genau in die Politik zu arbeiten. Das ist schon mühsam genug, aber da ja letztlich ehrlich gesagt einfach nicht aufhören. Wieder und wieder und wieder und wieder und zwar auch in die unangenehmen Gespräche reingehen. Wir haben gerade vorhin drüber gesprochen, so wie was bedeutet eigentlich so politische Arbeit. Und ich habe jahrelang geschaut, halt, weiß ich nicht, Philipp Amthor zum Thema Seenotrettung auf den ich habe den getroffen. Wir haben eine Stunde drüber gesprochen. Das war ein, ich würde sagen, ernstzunehmendes Gespräch. Er hat so auch zugehört. So, dadurch ändert er jetzt nicht seine Haltung per se. Aber in diese Art Gespräche zu gehen, so im Großen wie im Kleinen, ehrlich gesagt, macht mir wirklich Hoffnung, wie schnell die Korrektivrecherche zu diesem Treffen in Potsdam im Januar dazu geführt hat, dass wirklich sehr viele Menschen wieder mobilisiert werden konnten, weil das für mich ein Punkt war, wo ich im letzten Jahr sehr drunter gelitten habe. Mein Eindruck war, dass das eigentlich letztes Jahr schon wahnsinnig viel entgleist ist mit den, insbesondere halt, weil unsere Bundesinnenministerin Wahlkampf machen wollte in diesem Bereich und dann auch noch erfolglos war und sich dann so. Und da habe ich mir die ganze Zeit so gewünscht, dass genau das passiert, dass wirklich wieder Großdemos stattfinden, dezentral über Deutschland verteilt Menschen auf die Straße gehen. Und mein Eindruck war, dass alle so ein bisschen müde und so, ja, so ein bisschen so eine Mischung von abgekämpft und irgendwie resigniert waren. Und plötzlich, bam, geht's los. Und was ich glaube, ich befürchte, dass es nicht dazu führen wird, dass sehr viele Menschen weniger die AfD wählen als vorher. Aber ich finde es ein extrem wichtiges Zeichen an die nicht per se verfassungsfeindlichen, sondern eben demokratieorientierten Parteien im Bundestag, denen zu sagen, so hey, ist es nicht okay, wenn ihr die ganze Zeit irgendwie präventiv so quasi AfD-Maßnahmen hier ergreift. Ich meine, es ist ein Wahnsinn, was wirklich das SPD-geführte Bundesinnenministerium in den letzten Jahren gerade hier für verschärfende Maßnahmen auf den Weg bringt. Hätte sich ein Seehofer, ich weiß nicht, ob er sich getraut hat, jedenfalls, wenn er es gemacht hätte, wäre der Aufschrei viel größer gewesen. Und mein Eindruck ist, dass das gerade auch total wichtig ist, wirklich da aufzustehen und zu sagen, nein, die Mitte ist hier und nicht immer weiter, sondern hier ist die Mitte. Und das muss man, glaube ich, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Auf der einen Seite eben diese wirklich Großdemos, um zu zeigen, nein, es sind eben wirklich sehr, sehr, sehr viele Menschen, die das nicht gutieren. Und dann ganz viel im Einzelgespräch. Nicht müde werden. Wieder und wieder und wieder. Mir hat mal ein Jesuitenpartner vor sehr vielen Jahren gesagt, Marie, wir haben kein Recht auf Resignation. Und an den muss ich wirklich sehr oft denken. Wir haben kein Recht auf Resignation. Es muss weitergehen.
Ich finde, ich würde noch gerne was ergänzen. Und zwar voll der gute Satz übrigens,
ja.
Zum Thema Horst Seehofer hätte das sich nicht getraut. Das finde ich einen so wichtigen Punkt, weil Nelly Tügel hat das letztens sehr schlau aufgeschrieben. Ich werde es jetzt in weniger schlau wiedergeben. Und zwar hat sie eben geschrieben, dass gerade weil es SPD und Grüne und FDP sind, diese die Verschärfung der Abschieberegelungen und die diese materiellen Verschärfungen und Verschlechterungen der Bedingungen, dass das gerade deswegen einfach funktioniert, weil das Klientel, was traditionell eigentlich gegen sowas wäre, es gerade deswegen nicht hinbekommt, dagegen auf die Straße zu gehen, weil es einfach schwer ist, gegen die eigene Partei auf die Straße zu gehen. Da ist einfach eine Hemmschwelle,
ja,
die man nicht überschreiten mag, und sie hat in ihrem Text das verbunden mit dem Satz "Only Nixon could go to China". Das ist nämlich anscheinend in der Politikwissenschaft oder keine Ahnung, in so Diskursanalyse ein total bekannter Punkt, dass einfach bestimmte Dinge du nur dann durchführen kannst, wenn du darüber hinaus unverdächtig bist, was deine Weltanschauung angeht.
Also ich denke, legitimieren das sozusagen.
Dadurch, genau. Und ich denke, das müssen wir vielleicht auch überdenken, ob eine Partei wie die Grünen oder die SPD eigentlich wirklich so unverdächtig sind, was ihre Weltanschauung angeht, bezüglich einfach wirklich rassistischer Haltung. Also du hast es ja total schlau erklärt, warum das eigentlich nur erklärbar ist, wenn man die Leute eben nicht als Menschen wie wir betrachtet. Hm. Anders kann man es nicht erklären. Und man hat da dann halt so eine Aversion dagegen, das jetzt Leuten zu unterstellen, die in der SPD oder bei den Grünen sind. Und ich glaube, das ist vielleicht auch einfach ein Fehler, den wir jetzt gerade bezahlen.
Ja. finde es immer bemerkenswert, dass es uns größeres Unbehagen bereitet, eben sowas zum Beispiel dann anzuprangern, ist zu sagen, weiß ich nicht, Leute sollten nicht sterben auf dem Weg hierhin. So. Mhm. Haben wir noch Fragen? Weil wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen. Genau, hier einmal in der Mitte.
Vielen, vielen Dank euch. Ich wollte fragen, welche Maßnahmen die EU denn umsetzen könnte, um die Flucht humaner zu machen?
Die Liste ist lang. Also man kann es tatsächlich so ein bisschen, ich frage mich jetzt gerade, wie philosophisch allgemein oder wie wirklich technisch ich das beantworten sollte. Also das erste ist, die mit den Kriminalisierungen schon mal aufzuhören. Das wäre schon mal eine richtig gute Maßnahme. Das zweite ist, nicht Einheiten wie libysche Küstenwache oder seit vorgestern Ägypten, die ägyptische Regierung dafür zu bezahlen, dass sie Menschen davon abhalten, überhaupt den Weg auf sich zu nehmen. Das dritte wäre, die Menschen frei wählen zu lassen, wo sie ihren Asylantrag stellen oder zumindest einen richtigen Verteilmechanismus zu ermöglichen, dass Menschen dort ihren Asylantrag stellen können, wo es vielleicht Sinn macht, weil sie familiäre Bindungen haben, weil sie sprachlich, das ist jetzt übrigens meine persönliche Meinung, ich spreche hierfür jetzt nicht offiziell für Ärzte ohne Grenzen, hätte ich vielleicht vorher noch als Disclaimer sagen sollen, weil sie eben eine Sprache sprechen, weil sie familiär gebunden sind, weil sie Jobaufsicht haben, weil es sozusagen aus sozioökonomischen Gründen Sinn macht, dass sie dort den Asylantrag stellen. Dann, dass man die Menschen, während sie ihren Asylantrag stellen, dass man sie nicht in Haft Anstalten einsperrt, sondern sie dezentral unterbringt, dass man sie versorgt, dass man ihnen einen Zugang zu medizinischer Versorgung ermöglicht, dass man Zugang zu ganz wichtig Rechtsbeistand ermöglicht, weil nämlich nur, wenn Menschen darüber informiert sind, wie eigentlich das Verfahren läuft und sie ihr Asylgesuch wirklich auch untermauern können, führt das dazu, dass die Behörden erstens richtige Entscheidungen treffen können, aber vor allen Dingen führt es auch dazu, dass die nachgelagerten Gerichte nicht überschwemmt werden, wie es zum Beispiel in Deutschland ja passiert. Es ist ein Wahnsinn, wenn man sich anschaut, wie viel Prozent der Klagen gegen ablehnende Asylbescheide dann eben von den Verwaltungsgerichten in Deutschland wieder aufgehoben werden, weil eben Rechtsfehler unterlaufen sind beim BAMF oder auch bei den Ausländerbehörden. Das hilft niemandem, wenn sowohl die Ausländerbehörden als auch die Asylbehörden als auch die Verwaltungsgerichte überhaupt sind. So, also sozusagen, es sind auch ganz viele. Also es ist auf der einen Seite was sehr Politisches, aber auf der anderen Seite ist es auch wirklich sehr, sehr technisch. Es geht auch wirklich sehr technisch am Ende um die Frage, wie werden Menschen behandelt? Haben die Zugang zu dem Nötigsten oder nicht? Und im Moment haben sie es sowieso nicht und es wird im Zweifel sogar noch weniger.
Dankeschön, Marie. Danke auch Özge und vielen, vielen Dank für die tollen Fragen, auch für die Frage aus dem Netz. Wir haben heute über so viel gesprochen. Ich glaube, ihr müsst das auch sacken lassen. Ich muss es auf jeden Fall sacken lassen. Ich werde circa 3 Zigaretten später rauchen, aber das ist so mein Business. Wir haben über Gesetzesverschärfung gesprochen. Wir haben über die Fluchtursachen geredet. Wir haben quasi fast aus erster Hand Menschen gesehen und hoffentlich nahbar und erlebbar machen können, was da für Gründe dahinter stecken. Ich hoffe, dass wir nicht nur Informationen geteilt haben heute Abend. Ich hoffe, dass wir diesen Spruch, den der Pater mit dir geteilt hat, dass wir eben kein Recht auf Resignation haben, dass wir das irgendwie wahr machen können. Ich habe Hoffnung, dass der Abend heute noch weitere Kreise zieht, dass ihr nach Hause geht und vielleicht Gespräche anstoßen könnt, anregen könnt und dass es irgendwie hilft, nicht den Kopf in den Sand zu stecken und dass wir, ich liebe Cheese, das könnt ihr euch denken, was jetzt kommt, dass wir uns irgendwie an die Hand nehmen können, dass wir wissen, dass nicht alle so denken wie diejenigen, die irgendwie die politische Verantwortung hätten und dem Populismus verfallen. Ich glaube, es ist auch kein individuelles Problem, was wir mit Händchen halten und Kumbaya lösen können. Das ist hoffentlich heute Abend klar geworden. Aber das ist doch irgendwie auch ein erster und wichtiger Schritt, denke ich. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, sich immer und immer und immer wieder bei der Flut an Informationen, Sachen, die wir sehen, sich immer wieder gewahr zu machen, dass es eben, dass Menschen überall Menschen sind. Also diese simplen Wahrheiten, die wir heute angesprochen haben, die werden immer wahrer, je öfter wir sie auch aussprechen und versuchen in unseren Kreisen, in den Sachen, die wir möglich machen können, auch tatsächlich leben. So, Cheese vorbei. Ich danke euch wirklich sehr. Das war für mich auch total spannend, wie immer, und auch sehr, sehr interessant und aufgeladen. Das ist durchaus auch ein sehr politisches Gespräch gewesen. Das steht aber jetzt nicht in Widerspruch zu der medizinischen und humanitären Arbeit, die Ärzte ohne Grenzen normalerweise macht. Es ist vielleicht auch an dieser Stelle ganz wichtig zu sagen, dass Ärzte ohne Grenzen, um sich auch politisch nicht instrumentalisieren zu lassen, eben keine Gelder nimmt von Institutionen und sich fast ausschließlich über private Spenden finanziert. Ich bedanke mich bei Ärzte ohne Grenzen, ich fange jetzt nicht an, Namen aufzuzählen, weil das kann ich nicht gewinnen, das wissen wir alle. Bei Ärzte ohne Grenzen an alle freiwillige HelferInnen vor und hinter den Kulissen. Danke an Özge, danke an Marie. Vielen Dank an Romuald, vielen Dank an De Crichel, an Haida, an Kofi, an Christelle. Guck mal, doch, bin ich ganz gut mit Namen, merke ich gerade, nicht schlecht. Die ihre Geschichten mit uns geteilt haben und die sich immer wieder öffnen, ohne zu wissen, wie es für sie weitergeht oder ob für sie überhaupt was passiert. Das ist ein großer, wichtiger Schritt. Vielen, vielen Dank, dass ihr den Abend heute mit uns verbracht habt und danke an meine PanelistInnen und danke an Ärzte ohne Grenzen. Einen schönen Abend. Dankeschön.
Das war die Veranstaltung Ohne Handy durch die Sahara. Talk und Diskussion zu Flucht und Migration vom 19. März 2024 im Berliner Holzmarkt. Und ich hoffe natürlich, dass euch diese Sonderfolge gefallen hat. Das Gespräch hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen ist. Und ihr habt es hier schon oft gehört, Ärzte ohne Grenzen ist in insgesamt mehr als 70 Ländern weltweit aktiv. Möglich machen das Privatspenden. Wer die Arbeit der Hilfsorganisation mit einer Spende unterstützen möchte, Infos findet ihr auf msf.de/spenden. Der Link steht natürlich auch in den Shownotes. Und dort findet ihr auch die E-Mail-Adresse dieses Podcasts hier. Schreibt uns gerne euer Feedback, ob euch das Format gefällt und ob ihr in Zukunft vielleicht wieder einmal so einen Veranstaltungsmitschnitt hören möchtet. Wir wollen nämlich mit diesem Experiment hier ausprobieren, ob sowas grundsätzlich funktioniert. Ihr könnt uns unter notaufnahme@ärzte-ohne-grenzen.de aber auch Anregungen und Vorschläge schicken, zum Beispiel für weitere Folgen oder Events. Die nächste Episode der Notaufnahme wird wieder in gewohnter Form erscheinen. Voraussichtlich Ende April sprechen wir dann über Malaria, eine Krankheit, die von Stechmücken übertragen wird und die ohne Behandlung sehr gefährlich werden kann, vor allem für Kinder. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Redaktion und Projektleitung der Veranstaltung: Tilda Roth, Anna Hallmann und Christina Böhrer. SprecherInnen: Lars Pfeiffer, Benedikt Klose, Anna Hallmann und Clara Schneider.